Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Na? Ja, ja? Schön, schönen guten Tag. Schön, dich zu sehen von hier oben.
Bist du unterwegs?
Ja, falsch abgewogen auf dem Weg nach Dänemark.
Nein. Guck mal raus. Ich bin, wenn du jetzt da hinten unter dieser einen Wolke, ist ja Deutschland, ne? Ich wink
ja.
Jetzt.
Ja,
durch
ja,
mein Dach. Das,
ja, habe ich gesehen.
Ich gucke ja auch immer auf dem Satellitenbild in der Tagesschau, ob ich gut getroffen bin.
Ja.
Das ich lasse mich täglich fotografieren.
Nee, ich dachte, ich begebe mich mal nach hier oben aus gegebenem Anlass. Also. Oder zwei Anlässen. Weil die 42, gut, das werden ja die Freunde von Herrn Adams zumindest wissen und den anderen erklären wir es vielleicht auch gerne, aber das musste ja sein. Dass wir uns da kurz mal hier nach hier oben begeben. Es ist auch natürlich, also nicht, dass wir uns hier missverstehen, ne? Handtuch ist dabei. Aber nicht nur wegen der 42, oder müssen wir die erklären?
Die müssen wir erklären. Das ist so eine generationsspezifische Literaturrezeption, die uns zusammengehalten und zusammengebracht hat, die aber uns auch wiederum trennt von Menschen, die das nicht kennen, die älter sind oder jünger sind als wir.
Okay. Also ich dachte,
42 ist was?
Die Frage wurde gestellt von uns nach dem Zusammenhang und dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Dafür wurde in der schönen fünfbändigen Trilogie Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, um das mal komplett zu erklären, ein Computer gebaut, Deep Thought, der 7,5 Millionen Jahre an der Antwort auf diese entscheidende Frage herumrechnet und am Ende zu dem großartigen Ergebnis kommt. Die Antwort lautet 42. Was die Auftraggeber nicht so richtig begeistert, aber da...
Bis heute nicht. Ne?
Nein, danach wird ja dann, also um die Literatur dann vollständig zu machen, wird ja ein weiterer Computer gebaut, um die Frage zu finden. Die Frage ist nämlich, und das ist fast oder ganz philosophisch, dass Deep Thought natürlich darauf hinweist, seine Auftraggeber, ihr habt die Frage nicht präzise formuliert. Was durchaus auch unsere Themen berührt, dass man ja sagen muss, ja gut, wenn du nicht irgendwie wenn du die Frage nicht richtig formulierst, dann kriegst du Gott weiß welche Antworten. Also man sollte vorher schon wissen, was man eigentlich wissen will.
Ja, und vor allem ist eine Zahl ja auch nicht unbedingt sinnträchtig als Antwort.
Gut, das kommt auf die Frage an. Also die wird aber
mag
gesucht.
Mag sein.
Die Frage wird ja weiter gesucht. Das ist dann im Roman halt so, dass Deep Thought sagt, wir brauchen einen größeren Rechner als mich, den klügsten Rechner. Dieser neue Rechner ist die Erde. Die Versuchsleiter sind die Mäuse. Und dummerweise, deswegen sitze ich ja auch hier, kommt es ja im Roman dann zur Zerstörung der Erde, weil kurz bevor das Ergebnis die Frage ausgespuckt werden kann durch eine vogonische Flotte, weil die Erde Platz machen soll für eine Hyperraum-Umgehungsstraße.
Darauf warte ich noch zu sprechen.
Ja.
Das ist der Roman. In der Realität ist es ein bisschen anders gelaufen. Da soll die Erde, glaube ich, Platz machen für den Great Reset. Aber der Computer kommt zu einem Ergebnis und der Verkündungsort ist eine kleine Show im Internet, die B&B heißt.
Ach so. Gut, jetzt hängen wir es wieder ganz hoch. Ja, okay.
Ja. Aber was vielleicht unsere Zuschauer nicht wissen, ist, dass du Übersetzer bist von Douglas Adams Romanen.
Mhm. Ja, ich habe den letzten Band der fünfbändigen Trilogie übersetzen dürfen, der sicherlich nicht der stärkste Band ist. Das liegt nicht im Übersetzer und sein Selbstlieblingsbuch, Die Letzten ihrer Art. Also Douglas hat ja auch noch ein paar aussterbende Tierarten besucht.
Den Komodowaran.
Den Komodowaran und den blinden Delfin in China und weiße Nashörner und so. Das ist ein schönes Buch, immer noch. Und habe der tiefere
Sinn des Labyrinths. Ich fand es nicht so lustig wie die anderen.
Ja, gut, Stänkerer. Das ist trotzdem ein schönes Buch.
Ja, wunderbar.
Und dann gibt es ja noch
der tiefere
Sinn des Labyrinths, das im Original The Deeper Meaning of Life heißt. Das ist dieses Wörterbuch, das man nicht übersetzen kann, von Douglas Adams.
Ist das John. Das mit den Städtenamen?
Ja, genau.
Da ist ja mein Geburtsort, taucht da auch auf. Ach, denn da, oh, jetzt verrate ich, wo ich geboren wurde. Ich wurde in Unna geboren.
Ah, ja.
Und ein Unna ist, glaube ich, die Maßeinheit, wenn du dich daran erinnerst.
Ja, ich erinnere mich.
Nämlich für, glaube ich, den zwischen dem Auto und dem Einwurfschlitz für die Tickets beim Verlassen des Parkhauses, oder?
Ja, genau. Das ist das, dieser Abstand zwischen
der wird den UNA gemessen, ne?
Ja, richtig. Ja.
Ja. Nee, kennst du das, wenn man solche Parktickets zieht und irgendwie keine Hand frei hat, weil man dann wieder zum Lenkrad greifen muss? Und dann nimmt man die so in den Mund und dann ist das manchmal so sehr, sehr trocken, dann bleibt das so an der Lippe kleben. Und wenn man die da abgeht, dann reißt man so ein Stück von der Lippe mit ab. Ist das auch schon mal passiert?
Nee, ehrlich gesagt nicht, aber auch dafür.
Wie passiert das dauernd?
Natürlich, dann sollte es auch dafür ein Wort geben.
Ja.
Gut, also den Ausflug machen wir jetzt, wir haben ja Zeit. Es gab, nachdem das Buch erschienen ist, damals, der tiefere Sinn des Labenz sah ja auch erst aus wie ein Langenscheid-Lexikon, gab dann Ärger. Inzwischen gibt's das auch nicht mehr. Aber es haben dann viele im Netz und in eigenen kleinen Publikationen das Ganze natürlich auch noch erweitert. Das fand ich, also der mit dem Sowieso und andere Webseiten gibt es bestimmt auch im Netz. Und teilweise sind die Begriffe ja auch eingegangen, an die Universitäten gekommen und verhandelt worden.
Ja, welche zum Beispiel?
Ich glaube, unseren Vorschlag für nicht mehr durstig Stullen, der ist dann verschiedentlich auch an germanistischen und sonstigen Fakultäten mal verhandelt worden.
Jetzt habe ich ja mal die Gelegenheit, jemanden zu fragen, der da ganz nah dran ist. Den Titel habe ich nicht verstanden. Warum Labenz? Geht es da um die Automobilindustrie oder?
Nee, Labenz, also es ist ein Ort in Schleswig-Holstein. Der tiefere Sinn des Lebens ist klar, aber der tiefere Sinn des Labenz.
Ist nicht klar.
Das steht da schon dann auch drin. Ein Labenz ist natürlich das genau, worum es in dem Buch geht. Also ein Sachverhalt oder ein Gefühl, für das es kein Wort gibt. So. Und das ist ja das. Um es schwieriger zu machen, haben Douglas und John das in England so gemacht, dass man nicht einfach einen Neologismus hineinschmeißt, sondern dass man sagt, wir nehmen ein Wort, das nichts weiter zu tun hat, als auf einen Ort zu zeigen und so einen Städtenamen.
Ach so.
Und benutzen ihn dafür. Also sonst wäre es ja einfach gewesen. Mhm. Einfach zu sagen, ich finde ein neues Wort, wäre ja einfach. Es sind alles Städtenamen.
Ja, das kann ja jeder.
Ja, eben. Ja. Dann gehen wir ins Jahr. Also jetzt sind wir ja schön gleich mal ins
Ja, aber nee, bleibe ich jetzt aber am Ball. Wie kommt man denn dazu zum Übersetzer von Douglas Adams? Ich habe Douglas Adams gelesen, bewundert, er hat meine Jugend geprägt, hat vor allem mit dieser Figur des melancholischen Roboters, wie hieß er noch?
Marvin.
Marvin, ja. Genau. Hat er also auch, glaube ich, der ganzen Transhumanismus-Debatte schon irgendwie nochmal einen menschlichen Sinn beigemessen. Ja, würde ich schon sagen, großartig. Aber wie bist du daran gekommen, dass du den übersetzen durftest? Hast du gesagt, hallo Douglas, ich bin's, der Sven. Brauchst du einen Übersetzer oder wie passiert sowas?
Aber man kann ja wahrscheinlich vorspulen, dann erzähle ich das in ganz kurzer Fassung. Ich war ja kein Übersetzer, ich habe erst die Marx Brothers übersetzt, was nicht ging für Rogner und Bernhard, weil der designierte Übersetzer, der beste deutsche Übersetzer, Harry Rowold, der leider nicht mehr bei uns ist, damals gesagt hat, das kann man nicht übersetzen und daraufhin hatte ich den Job. Und danach
der Mann fürs Unmögliche.
Ja, und dann, da gab es ja auch schon The Deeper Meaning of Live, also komplett unmöglich. Und ich habe Adams genauso verehrt wie du, also in den 80ern, Anfang der 80er war das, ne? Dass das bei 2001 auftauchte. Das war für mich tatsächlich eine Offenbarung. Ich fand das so großartig geschrieben und dachte, ach, so geht das auch. Also der hat mich ja sehr beeinflusst. Und dann hatte ich, weil der Verlag mit dem Übersetzer Stress hatte, die Gelegenheit, diese zwei Bücher zu übersetzen und dann eben auch zu sagen, ich mache jetzt The Deeper Meaning of Live auf Deutsch, was nicht geht. Mhm. Ich bin dabei fast verrückt geworden, aber es geht ja heute schon wieder. Weil, dann höre ich auch wirklich auf, es gab damals eigentlich noch kein Internet oder nur aus Holz. Und wenn du dann sagst, ich muss jetzt für Bedeutungen, also wenn man sagt, das ist ja schon mal festgelegt von Douglas und John, dass man, was du gerade schilderst, also dieser Abstand in Maßeinheit für diesen Abstand von nach, ja, jetzt musst du einen Begriff, eine deutsche Stadt finden. Das ist in Unna möglicherweise ja relativ einfach und bei dem Mädchen, das immer die Getränke holt, das ist dann die Oberursel, das war ja auch relativ einfach. Aber bei vielen Dingen, da hat man dann einfach die sämtliche deutsche, so wie heißt das, Atlanten, nee, so Karten mit Anhang, mit kleingedruckten Städten vor sich. Und das ist kein Internet. Man muss das dann einfach für 1000 Begriffe, für jeden Begriff dann irgendwie 20 Alternativen finden, mal gucken, welcher am besten funktioniert. Und das war eine interessante Arbeit.
Du hast meine Frage nicht beantwortet.
Ja, wie immer.
Wie du dazu gekommen bist. Und dann möchte ich natürlich auch noch wissen, wie ist denn der Douglas so als Mensch gewesen? Ihr wart zusammen im Fitnessstudio? Nein, ihr habt, glaube ich, Tennis gespielt.
Wir waren zusammen im Fitnessstudio und Tennis gespielt. Nee, wir haben uns mal kennengelernt. Sehr angenehmer und sehr komischer Engländer. Und dann haben wir uns leider nicht wieder getroffen, weil wir das... Wie es so ist, ne? Man vertagt das dann und dann zieht der eine auch noch um nach Kalifornien und läuft so viel auf seinem Laufband rum und fällt da plötzlich tot runter.
Was ja fand ich ja irgendwie auch eine biografische Pointe, ehrlich gesagt.
Dass er ausgerechnet bei der Fitness, ja, Wahnsinn. Ja. Das
habe ich auch selbst noch was draus gelernt. Also ich vermeide diese Laufbänder ja so.
Okay, gut. Gut. Okay, genug, sonst machen wir eine Extrasendung über Douglas und den
Wir wollten sie schon auch Douglas Adams widmen, die 42. Folge.
Ja, ja. Aber ich finde ja auch, deshalb habe ich ja auch diesen Punkt gewählt, an dem ich jetzt gerade bin, also diesen Blick von hier oben da runter. Wie gesagt, weil die Vogonen kommen gleich und ich finde das ein bisschen ärgerlich, weil da unten läuft ja...
The Vogons.
Ja, die Vogonen. Da unten läuft eine astreine Comedy und ich finde das eigentlich schade. Weil das ist jetzt gerade jetzt vielleicht unterbrochen wird. Ich hoffe, es dauert noch ein paar Tage. Hast du das auch gesehen? Ja, also da ist jetzt
Das Komödienstadel in Berlin letzten
Donnerstag. Nein, erstmal dieser Präsidentendarsteller aus dieser Comedy, der spielt im Fernsehen in der Comedy mit, spielt den Präsidenten. Also eigentlich
der Herr Zelensky.
Ja, er ist ja ein Lehrer, der dann aus Versehen Präsident wird. Das ist die Comedy, läuft jetzt auch bei Arte. Der wird dann gewählt, tritt an zur Wahl, wird gewählt und ist jetzt dann der tatsächliche Präsident der Ukraine. Und seine ganzen Berater, also seine Produktionsteam, Aufnahmeleiter und Finanzen sind ja auch alle Berater, seine Berater jetzt. Also in der Regierung.
Das heißt, es ist letztendlich eine Art missratenes Medienexperiment, das aus Versehen wirklich geworden ist.
Ja, es ist wirklich richtig lustig. Also ich meine,
bedeutet denn das jetzt, dass also sozusagen der Unterschied zwischen Realität und Fiktion völlig verwischt ist und man gar nicht mehr so richtig weiß, was es mit diesen ganzen Sachen auf sich hat?
Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich, dass wir mal irgendwann gab es eine Umfrage, dass Günther Jauch Kanzler werden sollte, weil er alles weiß.
Wie, der ist nicht Kanzler?
Nein. Er hat das nicht angenommen, weil zu schlecht bezahlt. Und ich warte jetzt eigentlich drauf, dass Oliver Welke oder Bastian Pastewka Bundeskanzler wird. Und
Oliver Pocher, bitte.
Oliver Pocher wird Bundeskanzler, schmeißt die Amerikaner aus Rammstein raus und richtet alle Raketen nach links. Also nach Westen. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. So eine Comedy.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wirklich alle was zu lachen haben dabei.
Nein, es ist halt natürlich überhaupt keiner was zu lachen. Und also, wenn wir jetzt in der Realität wieder angekommen sind, es ist natürlich alles überhaupt nicht lustig.
Ich war trotzdem froh am Donnerstagabend, also als das mit der Impfpflicht nicht so richtig geglückt ist. Ich gestehe, ich bin direkt zu Kai Karotte gefahren, habe eine Flasche Champagner geholt und haben meine Kinder besoffen gemacht, obwohl die noch gar nicht Alkohol trinken dürfen. Also, weil ich dachte, die sollen mal einmal noch das Gefühl von Glück und Rausch erleben, wenigstens an dem Tag. Also ich habe mich gefreut.
Ja.
Ja, also das ist ein Etappensieg möglicherweise in einem Krieg, den wir möglicherweise verlieren, aber ich dachte, so ganz kommen sie doch nicht durch mit all dem, was sie vorhaben. Und es gibt da offensichtlich dann auch noch unkalkulierbare Ereignisse. Mich hat das gefreut, oder bin ich da naiv, wenn ich sage, dass das zumindest irgendwie nochmal eine Klippe war, an der man nicht so ganz schadlos vorbeigekommen ist. Ich meine, die Frage ist, auf welchem Wege jetzt uns anders Vergnügen bereitet wird, ob man über die EU geht oder über de facto Strategien, aber ich fand das gut. Ich hatte gute Laune an dem Tag.
Ja, es hätte sicherlich Gründe für schlechte Laune gegeben, wenn es anders ausgegangen wäre. Ich will nur mal sagen dürfen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es gab ja 5 Anträge 4 oder 5, ich glaube 5 Anträge. Und ich dachte, ein Antrag ist, ich bin manchmal naiv, ich dachte, ein Antrag ist, okay, wir machen mal eine Impfpflicht ab 60. Und die anderen Anträge sind Austritt aus der WHO, sofortige nicht mehr Zulassung der Impfstoffe, internationaler Haftbefehl gegen Bill Gates und all diese oder Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses, die haben mir irgendwie gefehlt. Das waren ja alles Anträge zur Impfpflicht. Das fand ich enttäuschend. Also weil ich
das einfach ist
denke, ja, oder das ist.
Und es ist ja auch das Realitätsprinzip überhaupt nicht eingekehrt im Hinblick auf die tatsächliche Bedrohungslage. Oder die Diskussion bestätigt ja immer noch, dass wir angeblich in der Gröbheit sind, oder?
Ja, das ist. Das müssen wir nochmal vertiefen, bitte. Ja, die Leute sind weiter in der Gröbheit. Und Karl hat ja auch einen Tag später direkt wieder angefangen, jetzt irgendwie andere Wege zu finden. Also im Herbst kommt dann ja der nächste Versuch und vielleicht haben wir jetzt einen halbwegs ruhigen Sommer. Mal schauen. Aber es ist tatsächlich so, ja. Weißt du mal, wie war es denn bei Kai Karotte? Laufen da alle ohne oder mit Maske rum? Oder?
Nee, die haben alle Maske. Die sind nach wie vor solidarisch, zeigen Haltung. Also 2, 3 waren ohne. Und ich dachte, ich lächle die mal an.
Ja, so. Und? Nee, zurückspringende Menschen?
Nee, ich habe jetzt auch die Masken los, weil ich dachte, vielleicht freuen die sich jetzt als Ermutigung, aber nee, war keine Reaktion, keine Resonanz.
Ja. Ah, doch, das habe ich heute geschafft bei dem einen Menschen, den ich gesehen habe, bei Penny, glaube ich. Doch, die Kassiererin hat zurückgelächelt.
Ja, gut.
Was war auch die einzige? Ich war sonst überall. Ich war auch bei der Tanke, da stehen diese Frauen mit Masken hinter Glasscheiben. Und ich habe dann nur gefragt, ganz höflich, ob denn noch Maskenpflicht ist. Nein, aber wir freuen uns über jeden, der die hier trägt. Und ich sehe das überall. Also ich bin dann auch erstaunt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte Ihnen dann sagen, ja, ich bin aber nicht krank und ich schütze ja nur euch, wenn ich krank bin. Und sonst wäre ich ja jetzt der höchst asymptomatisch Erkrankte, den man irgendwann erfunden hat und der trotz manchmal Testung irgendwie dann dauernd hochinfektiös ist und ihr seid doch trotzdem geimpft. Was ist denn da, wie viele Brüche sind denn in eurer Logik? Sind mir ein paar zu viel.
Ja, es ist ein Fetisch, ne? Ich glaube, es ist ein Ersatzsymbol, das politisch aufgeladen ist, das soziale Gruppen irgendwie zusammenschweißt, eine Gesinnung zum Ausdruck bringt. Also um Medizin ging es ja bei dem Ding also nur ganz am Rande. Und ich glaube auch, dass die Leute sich irgendwie verletzlich fühlen ohne Maske, dass sie das schon so habitualisiert haben und in ihr Körperschema eingebaut haben, dass sie ein Amputationsgefühl bekommen, wenn sie es haben und ja, vielleicht auch sich dann ausgeliefert fühlen. Also mein Sohn hat was Schönes gesagt, die Menschen tragen weiterhin die Maske, weil sie während der Pandemie das Gesicht verloren haben. Den Satz fand ich ganz schön. Ja, ja. Vielleicht ist da ja gar nichts hinter.
Keine Ahnung. Oh Gott, ja. Ja, schön und bitter, sowas wollen wir ja gar nicht machen, aber wenn man, also wir wollen jetzt auch nicht wieder daran erinnern, dass ein Dreijähriges seit 2 Jahren eigentlich auch nie Gesichter gesehen hat und dass da viele Dinge in der Entwicklung schwierig werden.
Sprachentwicklung, war das in der FAZ oder in der SZ, glaube ich, ne?
Ja, ich meine, ich traue mich nicht, das hier zu teilen. Es gibt auch ein sehr schönes, bezauberndes Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Adorable, ich habe das auch bei unserem Telegram-Kanal geteilt, von einer 2-Jährigen, die wirklich ganz niedlich überall rumläuft und alles, was sie anfasst, also fasst dann so Steckdosen an, zum Glück draußen, also abgedeckte Steckdosen oder Lampen oder sonst was und macht danach so. Das heißt, und Backsteine, also für sie ist alles, tatsächlich alles, was dieses Kind anfasst, ist ein Desinfektionsspender. Und das wird jetzt im Netz ist ja viral gegangen. Das ist bezaubernd.
Ich finde es schön, dass das Kind den hygienischen Grundhabitus internalisiert hat und ja.
Ja, wir teilen das. Man guckt es sich an und versteht nicht. Ich verstehe nicht ganz, was daran jemand bezaubernd findet. Das Kind
ich finde es ein bisschen gestört auf
jeden Fall. Nein, sagen wir nicht. Nein, es ist ja schön, das Kind. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bin kein Entwicklungspsychologe.
Das wird großartig.
Meinst du?
Ja, Also ich meine, man muss mal gucken, was man mit solchen Menschen anfangen kann, außerhalb von Parlamenten. Aber
das ist eine Kaspar Hauserisierung der gesamten Gesellschaft. Weil ich meine, stell dir mal vor, du hättest jetzt 40 Jahre, von der du bist 50, also na gut, sagen wir mal 17,5 Jahre. Nein, also zwei Drittel deines Lebens, 35 Jahre, hättest du jetzt keine Gesichter gesehen. Könntest keine Verbindung herstellen zwischen dem, was die Augen da vielleicht sagen, das, was der Mund vielleicht sagt, den Tonfall, versteht man auch nicht so richtig. Ich weiß es nicht. Das sind die Leute, die in 15 bis 20 Jahren über die gesellschaftlichen Geschicke entscheiden.
Und da sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder haben sie in der Zeit was gelernt, dass ihnen etwas fehlt und sie sind besonders begierig danach, das wieder zurückzugewinnen. Oder sie haben Entwicklungsdefizite, die sie in ihrem Charakter deformieren und sie werden mindestens in demselben Maß empathielos sein, wie das momentan unsere Politiker sind, die ja noch mit Gesichtern aufgewachsen sind.
Okay, du meinst, der Verdust ist gar nicht so groß.
Ich weiß es nicht. Also mir hat ein lieber Kollege in dem Telefonat gesagt, möchtest du wirklich in einer Gesellschaft leben, in der so jemand wie Karl Lauterbach ein Ministeramt innehat? Mhm. Und es geht nicht darum, dass den Einfluss, den Karl Lauterbach ausübt auf die Gesellschaft, klar, das ist das eine, aber dass Menschen das ermöglicht haben, also es Systeme gab, die das nicht verhindert haben, dass Menschen das befürworten, dass sie ihn in diesem Amt sehen, und das ist, finde ich, eine doch bedenkliche Frage, weil man sich dann doch sehr fremd fühlt. Also ich meine, dadurch, dass die Impfpflicht jetzt nicht zustande gekommen ist, sind ja die anderen Probleme nicht gelöst. Wir sind ja eigentlich in derselben politischen Konstellation. Eine bestimmte rechtliche Zwangszugriff auf uns mit der Genspritze ist nicht möglich, aber letztendlich sind ja die Rahmenbedingungen nicht wesentlich besser geworden seit Donnerstag.
Nein, also deswegen verstehe ich deine Freude darüber, dass wir einen Aufschub bekommen haben. Und wir haben ja auch genug andere Sorgen gerade. Ich glaube nicht, dass das Thema damit durch ist. Wir werden im Herbst wieder über die Impfpflicht diskutieren, natürlich. Und ich stehe davor und sage, ich habe Frau Wagenknecht zugehört, die Rede war sehr kurz. Ich habe mir die Debatte angeschaut und das war eine sehr kurze und vollkommen richtige Rede. So, wie auch Frau Weidel, muss ja die AfD nicht mögen, in der Sache recht hatte. Es gibt eigentlich gar keine Diskussionsgrundlage. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich verstehe, dass Leute sagen, ich möchte das aber, dass jetzt alle geimpft werden. Aber es gibt ja sachlich, wie wir nun verschiedentlich schon herausgeholt und gearbeitet haben, es gibt ja gar keine sachliche Grundlage für so eine Idee und Forderung. Und jetzt sind sie auch noch alle ganz irgendwie entsetzt und...
Ja, die Medien, die sind ja in ihren Kommentaren sehr kritisch, ne? Also
zu was?
Ja, zu diesem Scheitern der Impfpflicht. Das ist ja auch heftig. Also wie dann Gesinnungskommentare stattfinden und sagen, wir gehen völlig unvorbereitet in den Herbst.
Ja.
Ja, also diese wunderbare Gelegenheit, uns zu schützen. Also, ja, aber also wie viel Realitätsverlust muss man denn haben, ehrlich gesagt, um so zu argumentieren oder ob solche Phantomdebatten zu führen?
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also wichtig, nochmal die Medien. Ich habe das hier auch noch im Zettel stehen. Frau Büchs hat sich ja geäußert. Unsere Freundin hat ja...
Ja, ich habe eine Mail bekommen von einer lieben Person, dass du doch jetzt Herzchen in den Augen haben müsstest, weil die Frau Büchs ja endlich mal das sagt, was wir auch sagen.
Ja, genau.
Hast du ihr das zugeflüstert, oder was?
Na, ich glaube, die hat das gesehen und hat auch unsere feine Ironie verstanden und hat dann nochmal gedacht, Mensch, ja... zu Ende gedacht.
Sag vielleicht. Mal für alle, die es nicht mitgekriegt haben, was hat Frau Büchs denn von sich gegeben?
Na, Frau Büchs und der Ethikrat rufen ja doch nach einer, Zitat, kritischen Aufarbeitung der Krisenbewältigung und einer besseren Fehlerkultur.
Und bessere Güterabwägung. Fehlerkultur heißt, dass man sagen, ist nicht so schlimm.
Ja, auch das, aber vielleicht auch, was sie nicht geschafft haben, war Selbstkritik. Das heißt, dass jede Spritze muss in einen Arm und den Druck gegen uns Ungeimpfte hoch eskalieren, was ja Büchs von sich
gegeben hat. Aus allen Rohren schießen.
Genau, das ist alles nicht thematisiert worden, aber sie hat schon, oder der Ethikrat hat ja schon die Medien kritisiert, als dass sie da nicht ausgewogen genug und so. Das scheinen die noch nicht gehört zu haben, weil sie machen ja weiter. Mhm. Und da frage ich mich und dich, ja, jetzt sind sie ganz entsetzt und wir müssen jetzt alle sterben. Also im Rest der Welt gibt es die Pandemie, die Grippe hat zwar nicht mehr so wirklich, aber bei uns wird die ja nie aufhören. Und die Medien feuern da weiter aus allen Rohren. Ich stehe staunend davor, genau wie diesen, wenn irgendwie Ingo Zapparoni, irgendwie dieser Mittelstürmer vom FC Vorwärts, ÖRR, oder wie der heißt, dieser, wo arbeitet der? Bei der ARD, ne?
Aber von wem wird er bezahlt?
Also ja, weiß ich nicht. Also von irgendeiner Brücke. Ich weiß es nicht. Aber dass sie wirklich sich eine Freude daraus machen, unsere ja ohnehin, also diese Schülervertretung, die da Politiker sich nennen, die auch noch vor sich her zu jagen, solche Leute wie Zapparoni, wo man einfach sagt, also Krieg trommeln, warum? Ich frage mich dann, was versuchen die da? Also sie versuchen jetzt den Krieg nicht in der Ukraine nur fortzusetzen, statt mal zu sagen, führt doch mal Friedensverhandlungen, sondern auch den Krieg hierher zu tragen. Erklär mir, was dahinter steckt. Was heißt das? Also wenn wir hier endlich dann Bürgerkrieg kriegen, dann sind sie automatisch embedded. Endlich. Da muss man nicht mehr fragen.
Das ist auch eine Frage auch des Klimaschutzes. Wenn du in Konflikten berichten müsstest, die weit entfernt sind, hast du Flugmeilen, hast du eine ziemlich negative CO2-Bilanz. Wenn du den Krieg sozusagen in der Nähe des Fernsehstudios selber hast, ist das besser für den Planeten.
Ach so, das ist also eine Reaktion auf die gestiegenen Spritpreise, dass man sagt, dann ich habe keine Lust, irgendwie nach Odessa zu fahren, ich fahre lieber irgendwie in den Vorort von Köln oder zünde Hörer.
Bitte nicht.
Okay, jetzt habe ich verstanden. Gut, das erklärt das. Aber dieses
Versagen. Also dieser Mann hat gesagt, es muss eskaliert werden, wir brauchen mehr Krieg, oder was?
Wie, der Zapparoni? Ja, nee, das ist ja grundsätzlich so eine Haltung, dass man sagt, warum machen wir denn jetzt nicht noch mehr gegen die Russen, warum nicht noch mehr Sanktionen? Und ich finde, das ist überhaupt nicht, das ist wirklich so ein Totalversagen der Medien, das wir eigentlich aber auch schon durch die ganze Corona-Zeit hatten. Und man muss sagen, die sind in irgendeinem komischen Blutrausch und übertreffen sich gegenseitig mit dem Geschrei nach noch mehr irgendwie Repressalien, noch mehr Embargo, noch mehr Krieg, Licht aus. Klar, das gibt bessere Storys. Ja, also dann kann man über das Elend eigentlich auch mal aus der eigenen Stadt berichten. Aber das ist doch nicht die Aufgabe der vierten Gewalt. Was ist denn da los? Also gut, Frau Böx kann demnächst dann auch bei Rubicon veröffentlichen mit Van Rossum, wenn sie das kritisieren möchte. Wir können sie ja herzlich einladen.
Ich stelle mir die beiden gerade vor.
Walter Van Rossum.
Auf dem Podium. Genau, Alena Böx. Es gibt eine schöne Aktion, auf die ich gerne hinweisen möchte. Die heißt Ich habe mitgemacht. Kennst du die?
Ja, gehört. Ja.
Dann ist eine Internetseite. Mhm. Ich weiß auch, wer das macht. Das ist ein ganz toller Mensch, den ich aber natürlich hier nicht bekannt machen werde, und die sammeln einfach, das ist ein Dokumentarium oder ein Archiv von Versäumnissen und von Äußerungen, die wider die Würde des Menschen gehen. Kann ich einfach nur mal empfehlen, sich das anzugucken und auch selber was beizutragen. Da sind natürlich große Sprecher und Großsprecher dabei, wie etwa Karl Lauterbach, aber auch Menschen in einem anderen Umfeld, die einfach zynische Dinge sagen, die weder fachlich noch menschlich oder sonst irgendwie gehen. Mhm. Und damit das nicht in Vergessenheit gerät, denn das ist ja mein Eindruck, dass die momentan dabei sind, kräftig die Spuren zu verwischen und auch sozusagen merken, wo es nicht so ganz aufgeht, dass sie dann vielleicht mal so tun, als hätten sie es schon vorher gedacht. Also ich meine, auch Alena hätte ja diese Gedanken auch schon vor 2 Jahren äußern können. Also ich halte sie für klug genug, auf die Idee zu kommen, dass eine ausgewogene Pressearbeit und der Umgang mit Fehlern, gerade dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, wichtig sind, nicht wenn sie längst gefallen sind. Also für mich kommt es auch ein bisschen spät. Und dieses sich sozusagen als aus der Verantwortung stehlen, das sollten wir denen nicht so leicht machen, indem wir auch die Sachen nachhalten und diese unmenschlichen Äußerungen oder Erlasse und Sachen, dass wir die einfach festhalten und Personen zuschreiben, die dafür verantwortlich sind. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auch noch darauf verweisen, dass wir eine tolle Zuschrift von einem jungen Mediziner bekommen haben, der sich im Gesundheitswesen bewegt und zunächst ganz naiv sich auf vieles eingelassen hat. Vielleicht werden wir das auch veröffentlichen. Nicht auf unserer Homepage. Und dann eben den Eindruck gemerkt hat, wie sich die medizinische Front schließt gegen die bösen Impfgegner und Impfkritiker und dann durchaus zynische Überlegungen angestellt werden und auch, dass es ein Wettrennen gibt, Impfarzt zu werden. Also er wird von Ärzten berichtet, die ihre Praxen geschlossen haben, weil das einfach für sie gar nicht rentabel ist, normal zu arbeiten, weil das mit dem Impfarzt viel schöner klappt. Und
ja,
fand ich eine ganz schöne Innenansicht. Und wenn man sich mal anguckt, gerade dieser nochmal der Bericht bei Plus Minus, welche Schäden da entstanden sind, dann muss man schon fragen, wurde da aufgeklärt, wurde beraten, wer haftet eigentlich dafür und warum sollten wir das, was da geschehen ist, nicht auch Menschen zuschreiben? Das muss nicht in Form einer Siegerjustiz geschehen, aber ich möchte wenigstens Reue und Sühne oder irgendeine Form von Anerkennung von Untaten.
Ja, aber deswegen wiederholen wir, vielleicht nicht heute, aber so gebetsmühlenartig immer wieder mal. Diese Position, diese Aufarbeitung muss sein. Und du kennst meine Grundfrage. Also das muss man weiterhin definieren, Sie mal Pandemie. Und was ist hier überhaupt vorgefallen in den letzten 2 Jahren? Ja, wie ist die Definition? Und wenn wir dann auch kritisiert werden, gelegentlich mal von Zuschreibern, Kommentatoren, dass wir ja überhaupt keine Ahnung haben. Man muss dann schon diesen Schritt gehen und sagen, gut, ich möchte mal die Vergleichszahlen hören aus 2019, 20, 21 für die Corona- und Covid-Toten in den Jahren, damit ich überhaupt vergleichen kann, was haben wir denn hier vor uns? Also eine Übersterblichkeit haben wir nicht. Diese Diskussion, wir wollen die jetzt nicht aufmachen, aber dass man sagt, wir gehen mal an den Anfang zurück und sagen, was ist denn da überhaupt vorgefallen und haben wir richtig reagiert und haben wir überreagiert oder hatte Ioannidis vom März 2020 an Recht, dass wir uns verhalten.
Hatte möglicherweise auch Susharit Bhakti recht, der hat genau, ja vieles prognostiziert und das ist jetzt eingetreten. Als er es gesagt hat, war es Verschwörungstheorie,
ja.
Jetzt ist es Realität.
Ja, auch das, wir stehen ja da noch am Anfang und wir sind und bleiben höflich, aber man muss dann einfach sagen, nein, ihr könnt jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen, ob ihr jetzt Impfpflicht macht oder nicht. Und es wird, selbst wenn hier das Licht ausgeht, wir werden das irgendwie, dann diskutieren wir das halt, wenn das Licht wieder angeht. Wir müssen einfach zurück an den Anfang dieser Geschichte. Da hat irgendwie so ein Podcast-Kasper irgendwie eine komische Geschichte in die Welt gesetzt und irgendwelche Twitter-Fanatiker, die sich den ganzen Tag selbst widersprechen, du weißt, wen ich meine, halten diese Gröpatz am Laufen. Man muss da einfach sich leider die Mühe machen und nicht sagen, nur weil das jetzt 100.000 Mal wiederholt worden ist, sieht es zwar wahr aus, aber vielleicht ist es gar nicht wahr. Wir müssen da, glaube ich, immer wieder hin.
Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, die gering genug ist, als Gesellschaft uns wieder zu versöhnen, geht es nur auf der Basis einer ehrlichen Aufarbeitung.
Ja.
Ganz einfach.
Ja,
aber du bist ja gar nicht so optimistisch, ne?
Na, ich bin gar nicht optimistisch, aber ich finde trotzdem, man muss einfach darauf hinweisen sein, das wäre das Richtige und das wäre, das muss passieren. Wenn du jetzt zurückschaust, das ist ja alles so längst in der längst graue Vergangenheit. Man sagt, da tritt einer an, also der Weltherrscher und der Besitzer der Welt, Billy Boy, tritt bei Ingo Zapparoni übrigens zufällig an und sagt, wir müssen jetzt 7 Milliarden Menschen impfen, obwohl in China gerade mal ein Kreis umgefallen ist. Und danach passieren diese Dinge. Die Pläne liegen auf dem Tisch, die Verbindungen liegen auf dem Tisch, sind mittlerweile auch deutlich unter anderem von Thomas Röper, aber auch von anderen herausgearbeitet worden. Dass man sagt, darüber müssen wir jetzt nochmal sprechen, bitte. Was ist da überhaupt vorgefallen? Und wie sind tatsächlich die Zahlen? Und ich will das überhaupt nicht verniedlichen. Haben wir Übersterblichkeiten? Wir müssen dann abziehen. Wieder andere Zahlen abziehen.
Und selbst wenn,
ja.
Also ich würde dann auch nochmal zu einer Entkopplung des medizinischen Phänomens von den politischen Konsequenzen reden wollen. Also das sind alles Dinge, die müssen diskutiert werden. Wer wäre dafür zuständig?
Wir beide?
Nein, überhaupt nicht. Nee, wir, genau. Wir sind kein Organ des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Noch nicht. Wir arbeiten dran.
Natürlich.
Das ist das. Wir haben vor, glaube ich, so ein bisschen oberhalb von Bundespräsident.
Ich glaube, wir werden weiter einfach privat telefonieren, was wir jetzt gerade tun, oder?
Genau.
Zoomen, Skypen, wie auch immer.
Nee, also zuständig wären die Parlamente, zuständig wären die Medien.
Ja. Aber deshalb sagte ich gerade, dieser Tagesordnungspunkt im Parlament, Austritt aus der WHO. Wir müssen darauf nochmal hinweisen, wenn die WHO inklusive der von Bill gewünschten Verbindung zum europäischen HERA, also dieser Health Authority, und die WHO demnächst die Parlamente quasi aushebelt und umgeht und im Grunde ja sogar die Regierung mit bestehenden Infektionsschutzgesetzen, wo dann der Gesundheitsminister allein entscheidet, welcher Impfstoff von welchem Hersteller jetzt in alle reingeimpft wird. Das ist ja nicht vom Tisch. Ja, also wir reden hier gerade über den Versuch, auch von gewissen Leuten, genau diese Dinge, auf die wir bauen wollen würden, schlicht abzuschaffen. Mhm. Klammer auf Ingo, ich habe kein Kopenhagen-Syndrom. Ich sehe durchaus, dass auch in Dänemark, wo ich ja hin will, dass auch da genau das passiert. Also ich kann zwar noch nicht richtig gut Dänisch, ich kann mich aber übersetzen lassen. Also auch in Dänemark ist die Diskussion im Gange, ob die WHO über das Parlament hinweg regieren darf. Das ist ja der Plan. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass die WHO sagt, wenn es zu einer neuen Pandemie kommt, und die ist angekündigt für Herbst von Bill, dann entscheidet die WHO, damit es eben schneller geht und Bills Plan umgesetzt wird, 2 Milliarden Menschen innerhalb von 6 Wochen einsperren und impfen, steht in seinem letzten Annual Letter. Das ist auf dem Weg. Es wird in Dänemark gerade verhandelt.
Democracy is messy, war das Rumsfeld, wer hat das gesagt?
Kann sein, oder Thatcher.
Also diese lästigen Demokratien.
Ja.
Das führt schon auch dazu, dass es manchmal zeitverzögernde Aufschiebungen gibt bei der Durchsetzung von sinnvollen Maßnahmen.
Mhm.
Ja, für wen die dann sinnvoll sind, das entscheiden dann auch nicht mehr alle, sondern Einzelne.
Ja, mein Demokratie, Gott. Wo du noch Demokratie siehst.
Naja, ich weiß das doch. Ich weiß das doch, dass die Demokratie uns nicht hinreichend davor geschützt hat. Aber ich weiß halt nichts Besseres dafür.
Demokratie musst du ja hier, hast ja auch mit Frau Ulrike Gero ein sehr schönes Gespräch geführt. Ich fand das aufschlussreich, aber ich teile nicht alles, die Hoffnung auf die Demokratie. Aber ist das nicht Demokratie, was wir gerade erleben?
Nee.
Die Leute wählen.
Du hast es selber das für Ochlokratie gehalten.
Ja, aber ich bin ja auch nicht der glühende Demokratieverehrer.
Ich habe immer gesagt, die Demokratie ist eine voraussetzungsreiche Staatsform. Sie bedarf des gebildeten Staatsbürgers. Und wenn der nicht gebildet, sondern indoktriniert ist, ist sie eine Hölle.
Ja,
also. Eine politische Hölle.
Mhm. Aber ich
will die Alternativen. Jetzt nagel ich dich fest. Was ist denn besser?
Vorsicht mit dem Raumschiff hier, mit dem
Nagel. Also, ja, die Aristokratie und wir beide bestimmen, wer herrscht. Würde ich sofort zurückweisen. Weil ich könnte mich täuschen.
Die Aristokratie, in der du und ich herrschen, das wäre ja auch.
Nee, in der wir bestimmen, wer herrschen darf.
Ach so.
Möchte ich nicht, aber was wäre denn dann die Alternative zur Demokratie? Und wie gesagt, ich möchte sie auch binden an den Rechtsstaat, damit sie sozusagen nicht den Moden und den Zugriff der Propaganda ausgeliefert ist, sondern dass sie einen Verfahrensrahmen hat, in dem auch schlechte Menschen durch die Verfahren daran gehindert werden, in ihren Positionen Schaden anzurichten.
Aber gab oder gibt es denn das, was du da entwirfst? Also kannst mich gern festnageln, nur du siehst, die Nägel gehen vorbei. Weil gab es denn das irgendwann mal in diesen Verfassungskreisläufen? Und das ist ja bei Aristoteles wie Polybios. Es gibt ja immer dann diese, also Verfassungskreisläufe, es folgt auf das andere. Also der Ochlokratie, der Herrschaft des Pöbels, muss man nicht so hässlich sein, aber folgt ja zwangsläufig dann Tyrannis oder eben der König, also Tyrann oder König, also der Einzelne. Und die Frage ist, wo dieses Ideal, das dir vorschwebt, ob es das überhaupt jemals gab, ist das mal realisiert worden?
Nein.
Okay.
Aber ist das ein Einwand gegen das Ideal?
Nein.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Satz, du sollst nicht töten, eine Wertgeltung hat, die durch die Faktizität des Tötens jeden Tag nicht beschädigt wird, sondern eher bestätigt.
Ja.
Der Satz, du sollst nicht töten, wird in jedem Mord sichtbar.
Ja.
Und so ist der Anspruch der Demokratie doch gerade durch die scheiternden Demokratien auch sichtbar. Und ich frage dich, was ist die Alternative? Welche Staatsform wird denn in Schleswig-Holstein herrschen, wenn wir da beide...
Sofort. Aber trotzdem die Gegenfrage nochmal. die Demokratie, das ist ja wieder so ein Begriff, der für mich nicht klar genug definiert ist, das weißt du. Also, dass ich sage, die griechische Demokratie.
Die Würfel- und Losdemokratie der wenigen.
Ja, aber das hieß ja auch, Bürger Athens sind Teil und die dürfen abstimmen, bei denen man auch voraussetzt, genau wie du und ich bei einer Demokratie, also diese Ideale, also dass sie auch informiert sind umfassend und im Sinne der Gemeinschaft entscheiden. Das waren aber nur die besitzenden Athener, also 10% der Gesamtbevölkerung. Das wäre ja so wie heute. Demnach hätten wir heute demokratische Verhältnisse nach Athener Maßstäben und das sind auch die Grundlagen der amerikanischen Verfassung und des amerikanischen Demokratieverständnisses, dass man sagt, es sind 10% reiche Leute, die entscheiden über den Rest. Das ist Demokratie. Dann haben wir heute Demokratie.
Ich meine die Demokratie, so wie sie im Grundgesetz hinterlegt wird. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich mag vielleicht den Begriff der Republik noch viel lieber, weil also die öffentlichen Angelegenheiten gehören in die Hand des Volkes. Die privaten Angelegenheiten gehören in den Bereich des
Einzelnen.
Aber ich frage, was ist die Alternative? Du kennst diesen blöden Spruch, ich habe ihn immer gehasst, aber jetzt wende ich ihn an, weil er mir strategisch hilft. Demokratie ist die zweitbeste Staatsform, die bessere ist noch nicht erfunden worden.
Ja, da würde ich mich gerne anschließen, weil wenn wir jetzt sagen, du weißt das doch selber. Das wäre jetzt ein 1,5-Stunden-Gespräch, glaube ich. Wenn man sagt, wie könnten wir denn sonst irgendwo hin? Du kommst ja immer dann zu dem gütigen Herrscher oder zu den gütigen Philosophen, also der Herrschaft der Philosophen, diesem Ideal, der Idealvorstellung der perfekt klugen, gütigen, weisen Menschen, die im Sinne der Gruppe dann auch entscheiden, selbst gegen ihr eigenes Interesse. Das ist natürlich die Idealvorstellung. Das war schon bei Platon so und die wird es nicht geben. Weil irgendwann müsste die ja einsetzen und zwar entweder der König, sag hier Philosophen, macht mal, oder die gesamte Menge der Wahlberechtigten in der Ochlokratie, also der einfachen Leute, die man eben einfacher zum, hier ist ein Bier und ein
Grill. Wenn die entscheiden dürfen, hätte der Herrscher aber schlechte Zähne.
Ja, also deswegen, da gehen wir bis 2500 Jahre zurück und es gibt darauf eigentlich nicht die Antworten. Es gibt nur immer diese wiederkehrenden Formen. Uns schwebt vielleicht was anderes vor, aber im Zweifel basiert dein und mein Modell auf einem Menschen, den es nicht gibt.
So ganz ausschließen möchte ich das nicht. Also ich habe einfach auch einen anthropologischen Optimismus. Ich glaube daran, dass Menschen der Bildung zugänglich sind, dass das Projekt der Aufklärung einen Sinn hat.
Und ich will das nicht ausschließen für einzelne Menschen.
Aber es gibt ich würde das sogar für alle in Anspruch nehmen. Aber dass die Realität nicht so ist, das weiß ich natürlich auch. Aber auch da würde ich wieder sagen, dass dadurch lasse ich mir diese Hoffnung nicht rauben. Also was ist denn die Alternative? Zu welchem Menschenbild führt denn das, wenn du sagst, da sind welche, die sind kategorisch zu doof? Oder sind per se böse? Oder willst du so auf Menschen gucken?
Nein, tue ich doch nicht.
Also weiß ich doch. Du bist doch der Herzensmensch schlechthin. Also es ist doch.
Ja, also ja, vorsichtig doch schon. Niemand solchen Aussagen hier. Also vorsichtig, Herzensmensch schlechthin, hier auch noch im Kopf.
Nee, ich meine im Umgang das ist auch wieder so ein Satz, ne? Dass es hart gegen die Zeit läuft, aber doch irgendwie einfühlsam gegenüber den einzelnen Menschen. Also ich meine. Ich würde eher fragen, welche Möglichkeiten müssen wir denn schaffen als Rahmenbedingungen, damit sowas schaffen kann? Und das bedeutet staatliche Souveränität, das bedeutet institutionalisiertes Misstrauen, das bedeutet Ausstieg aus transnationalen Verbindungen, das bedeutet eine Einschränkung des Lobbyismus, das bedeutet eine bestimmte Neugliederung des Medienwesens, das bedeutet eine Neugliederung des Bildungswesens. Und ich würde das gerne probieren. Also ich möchte das Projekt nicht preisgeben, nur weil es sozusagen in den Schmutz der im permanenten Schmutz der historischen Interessenlagen gelandet ist.
Das ist etwas, du weißt, dass ich das die ein paar Eckdaten, die ich da sehe, neben denen, die du bist einen Schritt weiter als ich, also dass ich diesen Punkt mal aufgemacht habe, bedingungsloses Grundvertrauen und dass man, da werden wir uns nicht ganz einig sein. Was so, dass ich sage, wir würfeln unsere Vertreter aus oder lassen die von einem intelligenten, uns gehörenden Algorithmus bestimmen, dass man wirklich sagt, wir haben 700 oder 200 Leute, die im Parlament sitzen und das sind Die sind nicht durch die Wahlkreise gewählt. Ja, die lassen wir bestimmen, die können wir auch wieder rauswählen. Da kann man ja gerne mal im Detail drüber reden. Das kennst du ja, dieses Modell von diesem Belgier, ich vergesse seinen Namen immer. Grundsätzlich die Regeln und die Rahmenbedingungen herzustellen, die wir im Moment nicht haben, also auch ein paar Leitplanken aufzustellen für den Raubtierkapitalismus, das ist ja eigentlich das, was fehlt. Dass man sagt, wir müssen die Rahmenbedingungen so schaffen, dass die Menschen so gut sein können, wie sie es eigentlich sind.
Und, ja, und die Schäfchenverdummung, die müssen wir auch verhindern.
Also, ja, das musst du schon wieder irgendwie die Regierung die Macht mit Gewalt übernehmen, weil wenn du den Leuten sagst, ihr Fernsehen ist mal 2 Tage aus, dann vergiss es. Ja, boah, ist dann mal ferngesehen, das war schön.
Ja, was hast du gesehen?
Auch diese Freunde von mir gucken immer Love Island, da habe ich irgendwie, weiß nicht.
Grandios.
Da habe ich 2 Minuten reingeguckt und dann festgestellt, dass mein Kiefer irgendwie auf meiner Brust hängt. Bin dann leider wieder rausgegangen. Aber
ja, das ist doch die Info-Elite von morgen, die sich da versammelt. Okay. Ja. Herrlich.
Ja,
na gut, okay. Also ich habe mich jetzt als politikwissenschaftlicher Naivling entlarvt, aber ich habe trotzdem nicht die Lösung. Also willst du denn jetzt irgendwie mit Waffengewalt oder bist du jetzt resignativ, gehst in den Turm und steigst aus der Politik aus und gehst nach Dänemark oder worin könnte die Lösung bestehen?
Ich glaube, wenn es überhaupt eine Aufgabe gibt, die wir beide haben, auch mit anderen zusammen, also nicht nur du und ich, sondern es ist tatsächlich mal dieses ein bisschen präziser zu entwerfen, als ich es getan habe. Also ein bisschen konkreter zu machen, was wir uns überhaupt vorstellen und was möglich wäre. Ich glaube nicht, dass es aus den bestehenden Strukturen jetzt sich entwickeln kann. Ich glaube aber auch, und das weißt
das
du,
stimmt.
Das teile ich auch mit dir und mit Frau Giro, dass man sagt, ich sehe da auch ein bisschen schwarz, vorsichtig gesagt, so ohne Licht, da wird sich was sehr verändern. Wir befinden uns in einem Endspiel und es wird danach Möglichkeiten geben, hoffentlich, Gemeinschaften besser zu organisieren, als es jetzt zuletzt der Fall war. Und ich glaube, wir müssen schon, mir fällt gerade der Titel der Website nicht ein, irgendjemand hat auch was angefangen zu bauen und mich gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollen. Wir sollten das tun, dass in Stories, Narrativen, Bildern, also klarer zu machen, wie kann diese Welt aussehen? Denn bedingungsloses Grundvertrauen ist ein schöner Begriff, finde ich. Also man sagt, wir müssen doch eine Gesellschaft hinbekommen, wo man auch die Tür auflassen kann und sagt, im Zweifel vertraue ich dem anderen erstmal. Und nicht, wie wir es jetzt machen, ich misstraue erstmal. Das ist auch so anstrengend.
Ach, schrecklich.
Ach, ja, das ist doch furchtbar, oder? Dass man sagt, das
schon aus Faulheit. Ich bin auch nicht nachtragend, weil es viel zu anstrengend ist, ja, an all das zu erinnern, was man dem anderen vorwerfen könnte.
Ja, aber das ist doch dieses gelernte so Homo Ökonomicus und alle denkt mir, denkt immer nur an sich. Und wenn das alle glauben, was willst du dann machen als Misstrauen?
Ja, klar, schon richtig.
Nö.
Bin ich dabei.
Ja, das also ein bisschen mit Bildern und Farben zu füllen, auch zu sagen, dass, weil wenn die Vorstellung gar nicht da ist, von Menschen, die nicht den ganzen Tag so viel sabbeln wie wir, sondern stellt euch doch mal vor, es wäre so und so. Im Angenehmen. Also warum da können wir ja nicht hin, das ist zu kompliziert und dann haben wir ja keine Rente mehr und so. Ja, braucht ihr auch nicht mehr. Wir sorgen schon füreinander. Also dass man es wirklich mal zu Ende entwickelt.
Mhm. Also du suchst die Antwort nicht auf der Ebene der politischen Verfahren und Regeln, sondern du machst es auf der Ebene der zwischenmenschlichen Neugestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen.
Ist meine einzige und letzte Hoffnung. Du weißt, wir sprachen.
Das ist im Grunde noch viel naiver als das, was ich will.
Ja.
Ja. Und deshalb finde ich es geil. Genau,
das ist so naiv. Ja, aber das ist das
zumindest. Aber wir wollten uns ja noch ein bisschen bereichern, noch bevor es soweit ist, oder?
An was? Wie jetzt bereichern?
Ich wollte noch die Abfragprämie für Deutschland noch.
Ach so. Nee, das ist eine gute Idee, aber ich habe ja heute irgendwie endlich verstanden, was unser Wirtschaftsminister und wie heißt der andere? Finanzminister Lindner und Habeck, was sind die? Genau, Posten?
Ja, genau.
Wirtschafts- und Finanzen? Posten,
ja.
Ja, ich habe dann
Vollposten sogar.
Vollpostengeschacher. Ich habe ja immer noch ein bisschen die Sorge, dass wir uns gerade abwracken.
Ja.
Also das ganze Land abwracken, nach meinem Verständnis. Und ich habe aber auch nur 25 Semester Betriebswirtschaft studiert, weil ich nie da war.
Wirklich?
Ja, ja. Also nicht 25, aber mehr als genug. Doch, das habe ich studiert. Wusstest du das nicht?
Was ich alles erfahre in dieser Sendung. Ja,
wir sollten uns mal privat unterhalten.
Ja.
Das machen wir doch schon so lange. Nein, die haben ja am Freitag eine Pressekonferenz gegeben und nochmal mir und uns erklärt, dass das alles, meine Tochter sagen würde, hunky-dory ist. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir brauchen kein russisches Gas im nächsten Winter. Kommen wir problemlos durch. Wir haben auch kein Problem mit dem, keine Kohle mehr aus Russland zu beziehen. Und wir können 100 Milliarden für die Industrie als Kredite auflegen.
Ja.
Aus dem Stand. Also alle Sorgen, die ich hatte oder weshalb ich und du, glaube ich, auch dachten, wir brauchen eigentlich 200 neue Gaskraftwerke, um unseren Energiebedarf für die vielen Energie, für die E-Autos und so zu bedienen und auch vielleicht ein bisschen Lebensmittel herzustellen. Das haben die beiden eigentlich jetzt
nicht.
Nein, die haben gar keine Sorgen. Das ist alles cool. Also ja, es gibt so ein paar Einschränkungen. Es gibt, also dahinter droht, oder nein, dahinter steht natürlich ein wahnsinnig großer, neu aufzubauender Verwaltungsapparat. Das ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt.
Eine Beschäftigungsmaschine.
Ja. Können bestimmt weitere Millionen Menschen jetzt einstellen, um zu überwachen, dass keiner sich die falsche Energiesubvention von der Kreditanstalt für Energiesicherheit holt. Also das ist, klingt nach einem,
es klingt ich nach einem Todessturz. Genau, dass dich das gar nicht so richtig überzeugt.
Oh nein, könnte sein.
Wo siehst du Probleme? Wo meinst du, könnte das schiefgehen?
Ich
finde, das erstmal ist doch ein genialer Plan.
Ja, wenn ich den Jugendbuchautor höre, der erklärt, dass es wird ein 100 Milliarden Kreditprogramm aufgelegt für die Industrie. Und es wird aber erst zu Subventionen oder Zuschüssen des Staates kommen, wenn jemand, also ein Industrie- oder ein Kleinunternehmer, mehr als 100% mehr Kosten hat in diesem Jahr als in 2021.
Ja, erklär mir das.
Also du hast irgendwie 1.000 Euro Heizkosten und
wenn es 2.000 Euro sind,
dann kriegst du nichts.
Ah.
Bis 100%. Aber wenn es darüber hinausgeht, dann gibt es gestaffelt Zuschüsse. Ahnst du, was das für ein Bürokratiemonster ist, was sie sich da gerade ausgedacht haben? Wenn man dann einfach sagt, nee, es gibt hier nicht einfach Geld für deine kleine Schuhfabrik irgendwie oder deine Schalfabrik oder was weiß ich. Du musst erstmal deine Belege vorlegen. Das klingt so ein bisschen wie nach diesen ganz versprochenen Hilfen, die sie dann alle nicht gezahlt haben.
Ja, diese unbürokratischen Soforthilfen.
das ist genau dasselbe.
Ich glaube, da freuen sich auch die Leute in Flutgebieten und ja.
Ja, bis heute.
Ja.
Das klingt so nach Vollbeschäftigung, auch für viele Psychotherapeuten, aber ohne dass irgendetwas dabei
gelöst werden dadurch. Oder? Ich habe das Gefühl, dass die Fragen von Energie, Mobilität, Wirtschaftskraft, dass die ein bisschen aufgeschoben werden. Suchst du was?
Ich suche Getränke, ja.
Ja.
Nein, das ist ja, wenn man über den Tellerrand schaut, irgendwie, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast in dem im Ausland. Es gab einen schönen Text aus Südamerika, dass Europa schon fertig ist und nicht mehr existiert, das nur noch nicht weiß. Und es mehren sich ja auch die Stimmen aus der Industrie, wo man immer sagen muss, okay, wer spricht da? Ach so, das ist die Industrie. Aber dass man sagt, eigentlich wird Europa nicht gebraucht, was wir schon häufiger gesagt haben. Je länger der Ukraine-Krieg dauert, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn das zynisch ist, aber nicht von mir, desto besser ist das für China. Das ist eine ganz schlechte Nachricht für die Menschen in der Ukraine. Und das ist eben deshalb, wir müsste man sofort umsteuern für diese Menschen. Wenn man sagt, die Russen müssen jetzt ihr Öl und Gas mit 20% Abschlag nach Indien und China verkaufen. Das gefällt den Chinesen. Sie kriegen einfach jetzt billiger Gas und Öl. Welches Interesse soll denn China jetzt daran haben, dass dieser Zustand aufhört? Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, dass man sagt, das sind doch betriebswirtschaftliche Erwägungen, dass man sagt, lass doch diesen Krieg noch ein bisschen weitergehen.
Wo siehst du uns im Herbst?
Im Dunkeln, das weißt du doch.
Mach mal konkreter. Also wir werden wieder vom Virus zittern, wir werden erhebliche Inflationen gehabt haben im Bereich der Lebensmittel und auch der Energie.
Ja, und das Versprechen, dass man das auffängt als Staat, wenn die Formulare richtig ausgefüllt werden bis zum kommenden.
Ja, für Unternehmen, aber es gibt ja auch Menschen, die manchmal Energie brauchen.
Ja, auch für die, aber da gibt es ja auch dann, also bis zu einem gewissen Grad kann man das ja dann auch abfangen mit etwas niedrigeren Spritpreisen und Lebensmittelzuschüssen. Ich teile den Optimismus von Habeck und Lindner nicht. Nein, wir haben, du weißt, es steht im Buch Bill, Genesis die erste und Bill die zweite, keine Ahnung, steht ja, was wir bekommen. Wir bekommen jedes Jahr eine Auffrischungsimpfung gegen die aktuell grassierende Fluorona-Variante. Und wir bekommen eine ID, die uns ausweist, unseren Impfstatus aus, auch wenn das gerade mal kurz vom Tisch ist. Und wir bekommen dann, wenn man sagt, das mit dem Geld, das funktioniert so nicht, weil das wird jetzt zu lange dauern, die Zinsen müssen steigen und so weiter und die Inflation wird noch weiter angeheizt und die Leute werden immer ärmer.
Vielleicht eine Enteignung.
Vielleicht haben wir das Glück, dass sie es dann doch voll an die Wand fahren und zwar jetzt im Sommer und nicht im Herbst, das wäre richtig schlecht. Also da teile ich die Ansicht von manchen, die sagen, also wenn man schon so einen Mist macht und irgendwie versucht, Gazprom zu hindern, seine Firmen, irgendwie seine Tochterfirmen platt zu machen, das würde jetzt zu lange dauern, dann lass es doch lieber jetzt an die Wand fahren als im Herbst. Weil im Herbst wäre es schlecht, wenn uns das Gas und alles ausgeht und die Lampen ausgehen. Du weißt es, man kann es bei Klaus nachlesen und bei Bill nachlesen, was kommen soll. Es soll dann die ID kommen, also der Social Score und das Jubilate, das digitale Grundeinkommen für jedermann. Der geimpft ist, also nicht für dich.
Ja, herrliche Aussichten.
Ja, findest du?
Wohin fährst du im Urlaub?
Im Urlaub, Dänemark. Da muss ich dann bleiben. Was soll ich denn sonst
hin? Schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja, und es ist absehbar. Es ist einfach auch eine Milchmädchenrechnung letztendlich, die dann aufgeht, ohne dem Milchmädchen zu nahe treten zu wollen. Nochmal, muss das ja auch irgendwie erwirtschaftet werden, glaube ich, oder?
Was die da machen oder ja, was sie da die verteilen? Da
Unterstützung machen. Ne?
Ja, so habe ich mir auch sagen lassen, aber das scheint ja auch entkoppelt zu sein. Also dieses. Jetzt sollten wir uns mal einen Wirtschaftsexperten einladen und ihn gemeinsam verhören und einfach mal interessiert fragen, wie das überhaupt alles geht. Oder?
Deine
und
ja, wir sind da ein bisschen naiv. Also ich habe ja nicht 25 Semester BWL studiert.
Nee, ich habe auch nicht zugehört, aber ich habe so diese Vorstellung immer gehabt, dass man dann auch, wenn man dann so Schulden macht, dass man die zurückzahlt oder.
Das ist aber schon eine ganze Weile nicht mehr.
Nein, ich weiß. Ja.
Ja. Ja, tolle Aussichten. Aber was kriegen wir noch für Deutschland, wenn wir das jetzt verramschen?
Da müssen wir mal was draufzahlen, glaube ich. Ich
weiß auch gar nicht, dass das jemand nimmt.
Wer es haben will. Also nochmal, das Wunderpunkt, den du da berührst. Das ist ja immer so die Frage, wo du und ich fragen uns doch auch manchmal morgens irgendwo, wo bin ich hier überhaupt, wer bin ich und was kann ich, was habe ich, was mache ich? Ich mache das. Also wenn man so Deutschland anguckt und sagt, wir brauchen keine Kohle, wir brauchen kein Gas, kein Öl.
Ja. Ich will es nicht geschenkt haben, Deutschland, ehrlich gesagt.
Wolltest du nicht eben noch wie Kaiser werden?
Und ich, na, nicht, gerade nicht. Gerade nicht. Ich denke, das wird uns allen geschenkt über irgendwelche Schulden, die wir dann eingetragen bekommen oder so, ne?
Naja, gut, du weißt, kreative Zerstörung, wir brauchen, wir wollen das irgendwie zurückgeben an die Natur, weite Flächen. Auch das steht ja bei den.
Die Natur kriegt dann Deutschland.
Ja, die Natur kriegt Deutschland und wer sich dann in der Natur behaupten kann, der kann ja auch ein bisschen bleiben. Das geht so nicht. Kommen wir denn hier noch heile raus
mit? Nee, überhaupt nicht. Aber du bist ja schon raus.
Naja, was heißt raus? Deswegen
nee, du sitzt doch da in deinem Raumschiff.
Ja, hier oben Erde, ist es gut. Ja, ja, ich muss dann nur gucken, dass ich, was kannst du dir vorstellen, was du für eine Spritrechnung hier produziert in dieser Stunde. Ich muss irgendwie wieder raus aus dem Ding hier.
Womit fliegt das? Mit Diesel oder?
Ja, genau. Das ist, fliegt mit Bio-Kerosin.
Ach, herrlich. Guck mal, da hinten flog Major Tom vorbei.
Ja, er hat auch kein Kerosin mehr, er muss auch mal landen.
Mhm. Oh shit. Ja, tolle Aussicht. Wollen wir noch was Schönes sagen am Ende?
Ja, wenn du das kannst, hast du noch ein erbauliches Gedicht?
Nee, habe ich nicht.
Deutscher Dichter?
Nee, oh Mann.
Gut, dann machen wir nächste Woche wieder irgendwie eine große Spaßveranstaltung und
drehst du noch eine Runde jetzt hier? Noch zum Mars? Noch eine Runde
oder? Und sag, gib das Motto aus, irgendwie nie das Handtuch werfen. Ja, ich drehe noch eine Runde. Ich komme dann nochmal bei euch vorbei und guck nochmal, solange die Erde da noch steht. Ich hoffe, die Vogonen lassen sich noch ein bisschen Zeit mit dem Sprengen. Dazu ist das ja dann auch von hier betrachtet zu lustig.
Ja, von hier unten nicht so.
Nee, ich nehme dich nicht mehr mit hier rauf. Dann gucken wir mal zu oben. Ein bisschen Popcorn und alkoholfreies Bier und dann uns kaputt. Gucken, was da noch kommt. Bastian Pastewka bombardiert die USA oder so. Gut. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich komme wieder zu euch runter.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.